Meine 17-jährige Tochter sagte, wenn die Lehrer so doof sind, uns so billige Arbeitsaufträge zu geben, dann sind sie auch selber schuld, dass wir das mit KI einfach abarbeiten können. Ich glaube, dass wenn wir mit einer KI-Entwicklung dramatisch schnell weitermachen und die Verlockungen sind da in großer Breite, ja, müssen wir uns darum auch kümmern, was macht uns eigentlich als Menschen hier in der Schule aus im Lernprozess. Wenn wir anfangen, unsere ethischen Fragestellungen einer Maschine abzugeben, sehe ich für uns als Menschheit eine große Gefahr darin, dass wir unsere Mündigkeit in solchen grundlegenden Fragen verlieren. Und das möchte ich nicht, weil ich so eine Freude daran habe, anderen Menschen zusammen genau das zu tun.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von JCast. Mein Gesprächspartner ist ein geschätzter Gast auf diesem Kanal. Es ist Timo Off, Schulleiter der Gemeinschaftsschule Nordhof in Schleswig-Holstein. Dass er heute zum dritten Mal hier ist, hat einen guten Grund, denn er beschäftigt sich intensiv mit der Zukunft des Lehrens und Lernens im aufziehenden Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Eine seiner Thesen lautet, auch in einer digitalen Zukunft bleibt unsere Menschlichkeit das Herzstück wahrer Bildung und Verbindung. Und passend zum Thema hat er ein Projekt namens Nexus M, Agentur für Menschlichkeitsangelegenheiten, ins Leben gerufen. Was es damit auf sich hat, wird er uns gleich erzählen. Mein Name ist Jan Schütte. Hallo Timo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Hallo Jan, ja, schön wieder mit dir sprechen zu können. Mache ich immer wieder gern. Danke für diese ganz ausführliche Anmoderation.
Gerne. Ich habe nachgeschaut, wir haben am 15. März 2021 das letzte Mal hier gesprochen. Das ist also schon fast 3 Jahre her. Da wurde mir nochmal bewusst, wow, wie viel Zeit ins Land gegangen ist. Und damals ging natürlich das Thema Pandemie rauf und runter, darüber sprechen wir heute nicht.
Danke.
Aber vielleicht wird die Sprache darauf kommen. Ich weiß ja nicht, was das mit deinen Projekten zu tun hat, aber eigentlich wollte ich das heute gerne ausklammern. Wir haben ja auch andere spannende Themen zu besprechen. Ich habe zum Einstieg eine praktische Frage. Wann musstest du dich als Schulleiter oder Lehrer zuletzt mit Arbeiten von Schülerinnen und Schülern beschäftigen, die unter Einsatz von KI erstellt wurden?
Musste oder wollte oder
durftest, musstest, wie das kannst du nehmen, wie du willst.
Also es gab Kollegen, die mich schon angesprochen haben, gesagt haben, ich habe hier eine Arbeit, ich kann es nicht nachweisen. Ich glaube, das kommt nicht von dem Schüler. Sowas haben wir natürlich in der Schule auch. Aber wir haben es auch, ich habe es auch in meinem Unterricht, wo wir es bewusst einsetzen und wo wir es einsetzen wollen und wo wir dann gucken, was kommt dabei raus. Also insofern müssen natürlich, wenn wir davon einen Betrugsversuch ausgehen, dann kümmern wir uns darum, wie können wir das jetzt weiter bearbeiten. Aber aktiv gerne auch. Also wir nutzen es auch jetzt schon in der Schule sehr umfassend.
Ja, wir kommen gleich nochmal auf das Thema zu sprechen, was ihr auch als Medienschule so alles macht. Und da gehört natürlich KI dazu. Aber vielleicht doch nochmal eben anknüpfend daran, was du gesagt hast. Wie sieht denn das dann konkret aus? Also nehmen wir mal den Fall an, jemand hat da etwas gebaut mit KI, was jetzt nicht der Auftrag war, der Schule oder der Lehrkraft, sondern sozusagen als Schummelversuch. Wie geht ihr damit um?
Ich nehme mal meinen Unterricht. Die Schüler sollten eine Projektbeschreibung, eine Dokumentation abliefern. Und dann haben sie, ich glaube, 7, 8 Seiten Text abgegeben. Und 1,5, 2 Seiten davon, die waren vollständig fehlerfrei, das war schon mal verdächtig, aber auch, dass da Dinge behauptet wurden, die so im Projekt nicht nachzuweisen waren. Also wir als Gruppe haben wunderbar funktioniert und harmoniert und konnten hier unsere Dokumentation an dieser einen Stunde wunderbar perfektionieren. So stand dieser Satz ungefähr sinngemäß drin. Und dann habe ich eben rangeschrieben, wenn Sie schon KI nutzen, dann müssen Sie das besser kaschieren. Das war also so offensichtlich eine Abgrenzung zum Rest und aber auch so ausformuliert, dass ich sehr sicher war, und die Schüler haben auch nicht widersprochen, dass das vorgetäuscht war.
Also keine direkte Sanktionierung, aber sozusagen ein Gespräch dazu und nochmal aufzeigen, wie es hätte besser funktionieren können oder müssen. So, also
genau,
sehr pädagogisch.
Eine sehr gute Leistung war das nicht. Das konnte ich nicht dann so nachweisen, dass es eine gute Leistung war, sondern musste denen sagen, ihr habt mir was vorgetischt, was nicht von euch kommt.
Ja, wann hat dieses Thema KI bei euch Einzug erhalten? Also wann seid ihr damit konfrontiert worden? Und oder vielleicht auch die Frage, eine zweite Frage, wann habt ihr es dann auch aktiv zu eurem Thema gemacht?
Also wir haben vor Ende November letzten Jahres, vorletzten Jahres das nicht gemacht, das kann man nicht sagen. Und dann als ChatGPT aufkam, haben sich die ersten Kollegen sofort dran gesetzt und dann haben wir gemerkt, die Schüler sind auch schon längst dabei. Das ging sehr schnell, also 1, 2 Monate danach, also Anfang 23, war das sofort bei allen Thema. Und wir haben das dann in der Schule auch aufgegriffen, um das dann in Fortbildungen im Kollegium stark zu machen, mit Schülern sprechen zu können. Das war dann sofort klar, das werden wir nicht mehr los.
Das wird man nicht mehr los. Genau, das ging ja letzten November, glaube ich, ging es tatsächlich los. Das ist auch so medial so. Und dann ein Thema war und du hast es aber gerade so erklärt, als sei das relativ konsensual bei euch dann so aufgenommen worden, dieser Ball und die Beschäftigung mit dem Thema. War das so selbstverständlich, wie sich das gerade anhörte?
Auf keinen Fall. Ich habe mich ja da sehr schnell raufgestürzt auf das Thema mit ein paar Kollegen und habe das dann ins Kollegium reintragen wollen. Und dann war die erste Reaktion, also noch ein weiteres Tool, hören Sie auf. Das ist doch jetzt wieder nur irgend so ein kleines Ding aus dem Internet, was Sie da gerade bespielen. Und diesen Shift klar zu machen, das dauerte schon in einigen Teilen des Kollegiums. Und wenn man das dann mal ausprobiert und sieht, welche Möglichkeiten da drin stecken, dann versteht es jeder und sieht das dann, dass wir uns dazu als Schule verhalten müssen.
Aber auch das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Denn für viele hat das ja auch was Bedrohliches, habe ich so wahrgenommen. Nach dem Motto, jetzt ne, werden unsere Arbeitsplätze weggenommen und das Menschliche geht völlig abhanden und das wird hier alles nur noch fremdgesteuert. Also sowas gibt es ja wahrscheinlich auch, ne? Und solche Widerstände.
Genau, das ist ja so ein Angstgefühl, Kontrollverlust. Was mache ich denn hier überhaupt noch und kann ich überhaupt noch irgendwas nachweisen, wenn das schon so perfekt Schülerantworten imitieren kann? Ich kann ja auch Fehler reinprompten lassen oder ein bestimmtes Sprachniveau, dass ich immer besser getäuscht werden kann. Und in den Fachschaften mussten wir das dann konkret bearbeiten. Also als Beispiel in Philosophie hatten wir die Arbeitsform Essay schreiben. Und das können wir jetzt momentan so nicht mehr eindeutig machen, dass die Schüler einen freien Meinungsessay schreiben, wenn sie dann eine Woche dafür Zeit haben zu Hause, sondern da müssen wir uns andere Arbeitsformen dann überlegen.
Zum Beispiel?
Meine 17-jährige Tochter sagte, wenn die Lehrer so doof sind, uns so billige Arbeitsaufträge zu geben, dann sind sie auch selber schuld, dass wir das mit KI einfach abarbeiten können. Also wir müssen ja umfangreichere, größere, komplexere Aufgaben finden oder eben dann einfordern, dass KI-Anteile kenntlich gemacht werden. Also dass ein Schreibentwurf durch eine KI vorgegeben wird, den lasse ich mir dann als PDF geben und anschließend schreiben die Schüler daran weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Oder eben sie befragen eine fiktive Figur und berichten dann von der Erfahrung, was das mit ihnen gemacht hat, mit einer fiktiven Figur so zu sprechen.
Ist auch das Thema Bild und Bewegtbild schon bei euch auch mit ein? Fließt es schon mit ein?
Bewegtbild nicht, aber die Bilder schon. Also ich habe einen WIPO-Lehrer, der darüber Karikaturen zum Beispiel erstellen lässt. Der sagt, mir gefällt das gerade nicht, was ich da jetzt habe an Karikaturen in der Tagespresse. Ich mache mir selber eine. Und dann macht er einen Unterrichtseinstieg über eine eigene Karikatur. Ukraine-Krieg habe ich dann bei ihm im Unterricht gesehen zum Beispiel.
Ist da ChatGPT das Mittel eurer Wahl oder habt ihr noch andere Tools im Einsatz?
Das ist es schon. Ne? Das ist einfach der große Marktführer. Unser Bildungsministerium hat uns da so ein paar Wege geöffnet, wie es gehen könnte, wie man das datenschutzkonform macht. Die Lehrkräfte können das ja machen, wie sie möchten. Sie sollten Schüler nicht an solche ChatGPT-Konten einfach so ransetzen. Und wir haben jetzt vor einiger Zeit bei Schul-KI sehr großen Token-Schatz gewonnen, so ein paar Millionen Tokens. Und die können wir jetzt verteilen, sodass das über den Anbieter möglich ist. Da gibt es ja mehrere, also Fobits, Fiete und Schul-KI jetzt so als drei Beispiele. Mhm. Und da kannst du dann dir Tokens kaufen, sodass Schüler datenschutzkonform das dann nutzen können.
Ja, du hast eben noch ein interessantes Stichwort genannt, nämlich die Verbindung sozusagen zum Bildungsministerium auch. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch nochmal Spannungen oder Erwartungen gegenseitige, wie man jetzt dieses Thema anfasst. Kannst du dazu noch was erzählen? Also man kann sich als Schule ja auf den Weg machen, aber dann bekommt man von anderer Seite vielleicht auch wieder Steine in den Weg gelegt oder kommt nochmal auf andere Themen, die man zu beachten hat. Wie habt ihr euch da sozusagen in diesem Dreieck bewegt zwischen Schülerinnen und als Schule und aber auch auf der anderen Seite zur Bildungsbürokratie?
Ich fand, es dauerte richtig lange, bis in 16 Bundesländern Leitfäden dazu geschrieben wurden. Und auch bei uns dauerte das bei Schleswig-Holstein relativ lange, bis wir was an die Hand bekamen. Also wir hatten gerade schon das Datum, so Ende November war es dann ja bekannter, dass man das so nutzen kann. Und ich weiß nicht, wann wir ein halbes Jahr später oder so haben wir was bekommen. Und bis dahin sagten wir, was dürfen wir jetzt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und das Ministerium erkennt, glaube ich, an, dass das eine Aufgabe ist, die wir als Schule, als Bildungssystem haben. Zugleich ist es eben schwierig, da gute datenschutzkonforme Lösungen in Schule auch zu nutzen. Ich habe bei mir in der Schule das Glück, dass meine Kolleginnen und Kollegen das mutig ausprobieren, dass sie eben mit diesem Kontingent, was wir da jetzt haben, erstmal unterrichtlich was ausprobieren können, Erfahrungen sammeln. Dann wird man mit der Zeit gucken müssen, welche Lösung findet man, dass das datenschutzkonform eingesetzt werden kann.
Gibt es auch sowas wie eine Art Metadiskurs, also auf kollegialer Ebene natürlich das eine, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern? Also zu den, sagen wir mal, zu den Chancen und Risiken von KI?
Ja, genau. Also die Lehrkräfte sehen natürlich die Chancen in der Unterrichtsvorbereitung. Da können wir auch nochmal raufgucken. Gleichzeitig eben die Frage, wie wir da im Unterricht umgehen. Ich habe eine 11. und eine 12. Klasse in Philosophie und gerade die 11. ist sehr aktiv, was digitale Mittel angeht. Und wir haben so einen Bring-Your-Own-Device-Ansatz. Die sitzen also mit ihren Tablets da vor mir und können während des Philosophieunterrichts ihre Tablets nutzen. Und wir haben so die klare und einfache Abmachung, wenn ich mich zu Wort melde und etwas nicht eigenes hier vortrage, also eine kurze KI-Zusammenfassung, die ich aber so vortrage, als wäre meine, dann mache ich das kenntlich. Aber die Tablets oder Handys oder was auch immer können im Unterricht da auf dem Tisch liegen, genutzt werden. Nur man muss es dann eben sagen, hier habe ich jetzt was nicht ganz eigenes. Der Prompt kommt von mir, aber die Antworten habe ich mir zusammen vorstellen lassen. Ja, und das macht natürlich was mit dem Unterricht, ne? Wenn dann immer noch ein Partner dabei ist. Ein anderer Kollege hat in der Diskussion am Ende, da wurden dann Argumente für und gegen eine Position gesammelt, die ganzen Argumente eingegeben und gesagt, welche Argumente haben wir vergessen? Bitte gib uns mal eine Rückmeldung. Und dann gab es eine Einordnung. Und ich als Lehrer stehe jetzt vor der Klasse und habe nicht mehr das ganze Herrschaftswissen. Ich kann nicht mehr alles wissen, sondern da ist ständig ein Assistent, der mitzuhört, mitzuschauen kann und Tipps geben kann. Das erfordert eine neue Souveränität von mir.
Ja, das zieht irgendwie eine neue Kultur auch ein, ne? Neue Lehr- und Lernkultur. Wie sehr hat euch das als Schule schon verändert, der Einsatz von KI und eigentlich natürlich darüber hinaus auch ein bisschen mehr? Ihr seid ja sozusagen digitale Schule. Unter dem Prädikat verbergen sich ja noch weitere Dinge. Vielleicht kannst du das auch gleich nochmal ausführen. Aber zurück zur Frage, wie hat sich das verändert? Oder wird eure Schule das verändert?
Schwer zu sagen, noch gar nicht grundlegend. Also ne, wir haben jetzt gerade schon deutliche Beispiele gehabt, wie sich Unterrichtsvorbereitung verändern kann, Unterrichtskultur ändern kann, Aufgaben verändern müssen. Trotzdem sind wir ja gerade erst ein knappes Jahr, dreiviertel Jahr überhaupt erst dabei. Das, finde ich, lässt sich schwer in Worte fassen, wie grundlegend dieser Wandel jetzt für uns als Einzelschule ist. Da traue ich mir noch keinen großen Blick aufs Ganze der Schule zu. Ich stelle eben fest, dass die Kolleginnen und Kollegen das aktiv nutzen, dass sie Unterrichtseinheiten damit, wenn sie eine neue konzipieren wollen, damit skizzieren können, dass man damit Schülerantworten vorkorrigieren kann, sich entlasten kann und im Unterricht eben da einen weiteren Dialogpartner hat. Das ist ja schon eine gravierende Veränderung. Trotzdem, auf die großen Linien mag ich da noch nicht schauen. Das wird schon kommen. Wir kommen ja auch nochmal gleich im Gespräch, glaube ich, dazu. Ja, und digitale Schule.
Ja, genau.
Freuen wir uns über die Auszeichnung, die wir jetzt bekommen haben. Ich mag das ja ganz gerne, mich an solchen Zertifikaten und abzuarbeiten als Schule, weil wir eben eine Rückmeldung kriegen. Wo stehen wir da? Was können wir schon? Was können wir noch nicht? Deswegen nehmen wir daran teil. Und KI ist ein Baustein davon. Aber das ist natürlich ein größeres Siegel, was wir uns dann jetzt an die Schultür heften durften.
Ja, was gehört da noch zu? Also wann bekommt man dieses Siegel?
Es gibt eine Initiative, die heißt MINT-freundliche Schule und da ist ein Teil davon eben digitale Schule. Und wir stellen dar, in welchen Bereichen wir alles schon uns um Digitalisierung kümmern. Und wenn man das jetzt sieht, es gibt nur 3 Schulen in Schleswig-Holstein, 3 weiterführende Schulen, die dieses Siegel derzeit tragen. Das ist fast schon Alleinstellungsmerkmal für uns, zumindest hier in der Region. Könnte man ja denken, wir sind voll durchdigitalisiert. Aber das ist es nicht. Also bei uns sitzen Schüler noch genauso, auch mit einem Stift und mit einem Stück Papier auch noch im Klassenraum. Wir sind nicht voll durchdigitalisiert, aber wir haben den Anspruch, das bei uns als ganz wichtiges Thema in allen Bereichen anzupacken. Überall zu schauen, was bedeutet Digitalisierung für uns? Und natürlich haben wir einen Arbeitskreis, der dann schaut, wie lassen sich Unterrichtsinhalte durch digitale Medien anreichern? Welche Arbeitsformate finden wir da? Und wir kümmern uns wirklich in verschiedenen Bereichen, Hardware, Software, Unterrichtsinhalt, überall um das Thema Und das ist, das führt dann dazu, dass dann diese Kommission sagt, alles klar, ihr dürft euch als digitale Schule bezeichnen.
Mhm. Am Rande bemerkt, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, die Medienhelden, ne? Der von
Kollegen. Wir sind wöchentlich, haben da jede Woche einen tollen Gast.
Das ist
der Begleiter unserer Schulentwicklung.
Ja.
Das heißt, jede Woche sprechen da ein, zwei Personen mit Gästen darüber, was es erstmal Spannendes gibt in dieser digitalen Welt. Und dann nebenbei, unter anderem geht es auch darum, was machen wir bei uns an der Schule. Mhm. Das ist so der Begleiter unserer digitalen Schulentwicklung. Ja, schöner Tipp, kann man mal reinhören
in die Medienhelden. Auf jeden Fall. Ist diese Entwicklung, die du da beschreibst, also hin auch dann zu diesem Siegel, ist das ein Ergebnis vor allem deiner Arbeit als Schulleiter und dass du da so ein bisschen auch der Motor bist? Du hast ja gesagt, du springst da gerne gleich drauf. Oder hat sich das auch so ein bisschen auf die Schultern verteilt und auch so ein Stück weit verselbstständigt und irgendwann ist dieses Siegel dabei rausgekommen? Wie würdest du diese Entwicklung dahin beschreiben?
Wir haben bei der Bosch-Stiftung an der Werkstatt teilgenommen, Schulentwicklung digital. Und da hatten wir das Beispiel Schulhund und digitale Schule. Wenn ein Thema aus dem Kollegium auf eine wohlwollende Schulleitung trifft, dann kann man da schneller was bewegen, als bei Themen, wo die Schulleitung nicht so dahinterher ist. Also ich bin nicht so der Hundefan. Und wenn jetzt dann jemand kommt und es kam jemand und sagt, wir wollen Schulhund machen, dann mache ich mit und dann gibt es da Kollegen, die das okay finden und dann kann ich auch ein bisschen mitmachen. Ja, können wir mal in die Schulkonferenz bringen. Und dann geht das genauso vorwärts. Und auch wir haben jetzt einen Schulhund, das ist toll, die Else zu haben, die hier auch eine tolle Stimmung macht. Aber der Schulleiter, die Schulleitungsrunde schiebt das nicht so stark an. Das passiert und die Schule entwickelt sich in dem Bereich auch. Jetzt trifft aber eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema Digitalisierung und Schul-KI auf Schulleitung und auf mich. Und dann sage ich, ja, Tür ist offen, immer her damit, immer rein damit. Da machen wir was. Das heißt, da ist dann Schulleitung, die dann mitsteuert und nicht voll bremst. Das würde ich beim Schulhund, hätte ich gerne gebremst, weil ich überhaupt nichts mit diesem Hunden anfangen kann. Aber es entwickelt sich trotzdem aus der Schulgemeinschaft, weil das eben so viele im Kollegium machen und wollen. Deswegen ist Schulhund ist toll, dass wir den haben. Aber da war ich eben nicht der Motor. Insofern ist es, glaube ich, günstig, wenn man solche Themen anpackt, dass Schulleitung dann mit das Ganze befördert.
Wenn ich dir so zuhöre, würde ich jetzt mal so ableiten, also das Ding mit der KI, das geht nicht mehr weg, das bleibt jetzt irgendwie und wird sich weiterentwickeln. Oder würdest du dem widersprechen? Also das wird weiter Unterricht, Lernen und Lehren durchdringen bei euch in der Schule.
Ja, das ist mir zu klein. Also das wird uns dann alle, die ganze Gesellschaft und Schule und Bildung ordentlich vor große Fragen stellen, existenzielle Fragen. Und das Wort ist nicht zu klein, was uns als Schule angeht. Ja, na klar.
Ja, dann wird auch gleich schon den Übergang zum nächsten Themenblock. Ich würde gerne nochmal von dir wissen, was könntest du, also ihr habt ja jetzt eine Lernkurve gemacht zu dem Thema, die finde ich jetzt auch gar nicht so trivial ist. Also du hast es ja beschrieben, Ende 22 ging das los mit ChatGPT, dann war große Aufregung. Jetzt habt ihr innerhalb eines Jahres, also so Januar 24 ist jetzt auch nicht so viel Zeit, finde ich, und ihr habt schon eine Menge auf den Weg gebracht. So, da sind vielleicht andere Schulen noch nicht so. Was würdest du anderen Schulen empfehlen zu diesem Thema, um entweder einzusteigen oder um sich dem Thema zu nähern, die vielleicht noch keine Berührung haben oder wo vielleicht auch eher so die negativen Reflexe, die Abwehrreflexe überwiegen?
Ich bin der festen Überzeugung, und da bin ich nicht allein, dass wir dieses Thema in der Gesellschaft riesengroß bearbeiten werden. Und wenn diese Erkenntnis da ist und sie als Aufgabe auch als auf Gesellschaft und Schule zukommt, dann bin ich dafür, mutig auszuprobieren. Und da gibt es dann immer wieder kleine Lerngelegenheiten und vielleicht muss ich nicht bei jedem kleinen Versuch, bei jedem kleinen Experiment, bei jeder kleinen Aktion, die ich mache, irgendwo anders fragen, ob das zulässig ist. Und ja, bei mir haben dann Kollegen ChatGPT mit Schülern genutzt. Und wenn man dann ein klein wenig aufpasst, dass man da keine persönlichen Daten eingibt, dann kann man das auch tun. Also ausprobieren, mutig sein, Erfahrungen machen, aber auch hinterher reflektieren. Also bei uns hat es sehr geholfen, dass wir einen Arbeitskreis haben, digitale Schulentwicklung, der von da ausgehend Versuche gemacht hat. Also zum Beispiel Unterrichtsmaterialien zu differenzieren Da hat ein Kollege gesagt, okay, ich mache das mal und schmeiße da Texte rein. Auf 3 Sprachniveaus kommen die Texte raus und nächstes Mal berichte ich euch, wie das funktioniert, ob die Texte genauso funktionieren. Und ja, das funktioniert ganz genauso. Und solche Experimente zu machen, auszuprobieren und wenn sie gut sind, sie dann ins Kollegium zu streuen, Formate zu finden, Verabredungsformate zu finden. Wir nennen das Medienmontag, wo wir alle paar Montage uns treffen und dann uns gegenseitig von den neuesten Errungenschaften, die wir so rausgekriegt haben, gegenseitig berichten. Machen.
Frage, das ist ja hier ein Kommunikationspodcast und mich würde nochmal interessieren, welche Wirkungen hat das, was ihr da macht und den Weg, den ihr eingeschlagen habt und die Entwicklung, die ihr da genommen habt, welche Außenwirkung hat das? Also insbesondere in Bezug auf Eltern, Schulträger, Öffentlichkeit vor Ort und vielleicht auch potenziell neue Schülerinnen und Schüler und deren Eltern.
Das ist ein Wechselspiel zwischen allen den Partnern, die du gerade genannt hast. Ich empfinde das Lehrerzimmer als das Kraftzentrum. Von dort geht die gute ganze Energie aus. Da wird gearbeitet, die handeln. Und dann unterstützt Schulleitung das. Und jetzt kommen die Eltern natürlich von außen dazu. Und wir haben erst im letzten Oktober in jedem Raum digitale Tafeln bekommen. Solche großen Panels, riesengroße Dinger. Und vorher hatten wir grüne Kreidetafeln. Und wir haben einen sehr, sehr wohlwollenden Schulträger, der viel für uns möglich machen will. Wir können direkt mit dem sprechen. Aber der fand jetzt erstmal, naja, das geht ja so und wir können die Sache mit den Panels noch ein bisschen, klein bisschen schieben. Und dann hilft es, wenn ich sage, wir sind mitten in der Bewerbung für digitale Schule. Wie komisch ist das denn, wenn wir an der grünen Kreidetafel über Digitalisierung sprechen? Wir brauchen auch hier die volle Power vom Schulträger. Und das Tolle ist dann, wir können mit dem so sprechen, der sagt, okay, wir gucken, was wir tun können. Und seit Oktober haben alle Klassenräume hier bei uns digitale Tafeln. Und die Eltern gucken natürlich genauso freundlich, kritisch auf das, was wir hier tun. Und wenn wir jetzt versprechen, durch so eine Auszeichnung digitale Schule, wir haben das pinnen wir uns draußen an die Tür und wir versprechen, wir kümmern uns drum, dann schauen die natürlich da streng drauf, wenn sie sagen, ich habe hier 40 Kopien in dieser einen Woche von meinem Kind gesehen. Warum kopiert ihr denn noch so viel? Das ist dann also auch ein Anspruch nach innen, an uns, zu sagen, wir nehmen das jetzt hier an. Wenn ich also so ein Abzeichen an die Schule hänge, hat das gute Wirkungen nach innen und nach außen, weil wir uns intern verpflichten, wir nehmen das Thema jetzt an. Ich kann also auf die Fachschaften zugehen und sagen, liebe Fachschaften, Biologie, Verbraucherbildung, Kunst, auch da bei euch ist das bitte Thema. Und nach außen ist es Werbeinstrument offensichtlich, aber auch Möglichkeit, mit Partnern darüber zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Wir haben einen Förderverein aus Kiel kennengelernt, der sagte, Mensch, ihr macht so viele tolle Sachen im Bereich Digitalisierung, können wir nicht zusammenarbeiten? Zack, habe ich einen Gesprächspartner und sage ich, genau, und das sind unsere Stärken, das machen wir hier. Und ich habe Kollegen von den 80, sind ganz viele, die sagen, bei neuen Projekten probiere ich mal aus. Und das befördert dann die Stimmungsspirale nach oben, so kann man das vielleicht bildlich sagen.
Das klingt ganz prima und trotzdem kann ich mir mal vorstellen, dass es natürlich bei den ganzen anderen großen Querschnittsthemen, die Schule ja auch so zu bewegen hat, Inklusion, Schulbau und natürlich insgesamt Unterrichtsentwicklung, dass das natürlich irgendwie auch noch ein Thema ist, was on top kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich da auch, du hast es ja auch eingangs so beschrieben, manchmal dann auch überkommt auch jetzt noch ein Thema und noch ein Thema und dass man schon einen ordentlichen Workload hat, ne? Also ich will nur sagen, das ist, glaube ich, nicht ganz selbstverständlich, dass ein Kollegium dann auch immer Hurra schreit und sagt,
genau, damit. Wir haben viele Themen, die wir bearbeiten und das Thema Inklusion betrifft uns ganz genauso. Wir sind eine Gemeinschaftsschule von 5 bis 13. Das heißt, wir reden über viel Differenzierung, mehr als es vielleicht an anderen Schulen der Fall ist. Und wir haben die gleichen großen Aufgaben wie jede andere Schule auch, natürlich. Und das ist eine Schwerpunktsetzung, die dann so aus dem Kollegium heraus entstanden ist. Wir könnten vielleicht auch über andere Themen reden, die genauso als Schwerpunktsetzung in einem Kollegium entstehen können. Also das Thema Gesundheit zum Beispiel ist bei uns auch ein Thema, weil es da auch eine Kollegengruppe gibt, die sich aktiv um das Thema Gesundheit und Vermittlung dieser Aspekte in der Schule kümmern. Das sind dann Themen, die in einer Schule, in Schulgemeinschaft so entstehen, weil wie sie hier vor Ort mit den Menschen, die hier sind, als sinnvoll, als gut, als wichtig erleben. Und es ist zu dem, Anführungsstrichen, normalen Alltag, den wir so von Montag bis Freitag haben, mit den Stunden und Fächern, ja, es ist ein weiteres Thema, aber wir sagen, das interessiert uns hier in der Schule sehr. Und so kommt das dann. Es mag Schulen geben, die dann eben andere Schwerpunkte für sich entdecken, wo sie sagen, da gehen wir rein.
Ja, habt ihr eigentlich einen, sagen wir mal, einen konkreten Nutzen auch in puncto Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit für eure Schule aus der KI? Also gibt es irgendeine Anwendung, gibt es irgendeinen Hack, gibt es irgendwas, wo ihr schon gesagt habt, Mensch, mit KI macht es uns jetzt das und das möglich, unsere Öffentlichkeitsarbeit nach innen oder nach außen zu erleichtern, vielleicht auch zu ökonomisieren, also dass KI euch da auch Arbeit abnimmt? Gibt es da schon Erfahrung?
Ja, also Pressemitteilungen kann man darüber auch schreiben lassen zum Beispiel. Da muss man nicht so lange rumfriemeln an so einer Pressemitteilung und das geht. Ja. Und ich habe auch schon gehört, dass für Zertifizierung schon mal Texte geschrieben worden sind an unserer Schule. Also für die Zertifizierung Digitale Schule wurden Teile der Bewerbung durch KI geschrieben. Ja. Das ist halt eine Frage des richtigen und guten Promptens, dass man da auch die Texte rauskriegt in der Länge, mit den Inhalten, die man gerne hätte. Ja. Und das muss dann immer noch passen. Also wir brauchen ja dann hinterher die Metaebene und sagen, ist der Text für mich richtig?
Ja, ja.
Nicht wie vorhin bei dem Schülerbeispiel, der einen Text abgibt, der nicht passt zu dem Schüler und seinem Projekt.
Genau.
Das heißt, es ist immer noch eine eigene Leistung, das dann sprachlich für sich passend zu machen. Aber es ist eine Arbeitserleichterung, na klar.
Ja, lass uns mal einen kleinen Themen- bzw. Ortswechsel vornehmen, Timo. Ich habe dich anmoderiert, dass du kürzlich ein Projekt gestartet hast mit dem Namen Nexus M, Agentur für Menschlichkeitsangelegenheiten. Da wurde ich sehr neugierig. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ich habe mit meiner Frau eine Agentur gegründet und wir wissen noch gar nicht so ganz genau, wo uns das hinführt. Uns ist das Thema Menschlichkeit in einer KI-geprägten Welt wichtig. Wir haben das einfach im Gespräch mit uns, zwischen uns beiden so rausgefunden. Und ich möchte gerne mit anderen Menschen, so wie jetzt mit dir zum Beispiel oder auf Veranstaltungen, über das Thema mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, da ich glaube, dass uns das die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, ganz deutlich beschäftigen wird. Und Formate könnten dann eben sein, dass wir Vorträge halten, wie jetzt schon geschehen, dass man über Coachings nachdenkt oder vielleicht mal über Workshops in Schulen mit Kollegien. Das wird man sehen. Das Ganze ist ja erst jetzt ein paar Monate her. 2-3 Monate haben wir jetzt die Agentur. Mir liegt das Thema sehr am Herzen.
Ja, das ist auch rübergekommen durch die Website und auch das Vorgespräch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja das, was du sozusagen als ersten Schritt gemacht hast, dass du eigentlich, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen salopp, durchs Land ziehst und einen kleinen Impuls dazu hältst. Also der Impulsvortrag, ich habe vorhin gesagt, du hast einen Impulsvortrag Menschlichkeit in einer KI-geprägten Schule. Und damit ziehst du jetzt ein bisschen rum und kommst mit Menschen ins Gespräch, wen adressierst du da, mit wem kommst du ins Gespräch und wie sind auch die Feedbacks?
Es sind bislang Menschen aus dem Bildungsbereich selbst, das heißt Lehrer und auch Schulleiter. Und ja, je nachdem, welche Vorerfahrung da ist, gibt es Zustimmung oder auch Erstaunen. Wir arbeiten ja alle sehr viel und sind direkt im Geschehen und ich versuche, in Gesprächen größere Spannungsbögen aufzumachen, um aufzuzeigen, welchen Wegweisern folgen wir da gerade und gibt es vielleicht auch andere Richtungen, in die unsere Wege künftig zeigen können. Und um das nochmal so deutlich auf den Punkt zu bringen, wir haben jetzt ja auch schon ein kleines bisschen über das Thema gesprochen. Ich bin auf keinen Fall dabei, dass ich KI oder auch Computer-Internet-Nutzung wegschieben will, sondern wir als Schule und ich als Person, ich mag das ganze Zeug, ich mag das gerne nutzen, ich sehe da einen großen Gewinn für uns alle drin. Trotzdem müssen wir gucken, in welche Richtung sich Schule weiterentwickelt.
Gib uns doch vielleicht ein paar Eindrücke von dem, was du da auch an Botschaften in deinem Vortrag dazu mitbringst und mit welchen Fragen du dann ins Gespräch kommst.
Also ein amüsantes Einstiegsbeispiel ist zum Beispiel, dass die Lehrkräfte Aufgaben mit Hilfe von KI erstellen lassen können. Die geben dann den Schülern die Aufgaben und die das wiederum mit KI bearbeiten, schicken das den Lehrern zurück und die Lehrkräfte können das mit Hilfe von KI auswerten. Das wäre eigentlich super, hat keiner mehr Arbeit. Die Lehrer müssen nichts mehr tun, die Schüler müssen nichts mehr tun. Aber dadurch entsteht sofort die Frage, was tun wir hier eigentlich in der Schule? Was machen wir hier? Und ich glaube, dass wir in der Schule Emotionen brauchen, dass wir immer wieder eine Beziehung brauchen. Und Ich sehe so bestimmte Schritte, in die wir uns gerade hinein entwickeln in der Schule, wenn wir die KI-Entwicklung und das Lernen zusammenpacken. Und das versuche ich dann in so einem Vortrag aufzuzeigen.
Und hast du den Eindruck, dass das leuchtende Augen erzeugt oder eher furchtvolle Blicke?
Wir finden durch diese neuen Möglichkeiten, die in der Technik stecken, etwas Grundlegendes, was unser pädagogisches Herz anspricht, nämlich, dass wir uns um einzelne Schülerinnen und Schüler kümmern können. Es gibt diese zum Beispiel sogenannten Tutorsysteme, mit denen wir wirklich persönlich, wirklich individuell auf einzelne Schüler Leistungsstände zugeschnitten Lernprogramme anbieten können. Und dann gibt es Versuche, in der Lernplattform einen Avatar an die Seite zu stellen, der sprachliche Rückmeldung gibt und sagen kann, im Englischen bist du in der und der Grammatik, an der und der Stelle, das kannst du so und so besser machen. Und das heißt, dieses individuelle Lernen trifft auf das, was wir in der Schule wollen, nämlich einzelne Schülerinnen und Schüler zu fördern. Und dass wir das jetzt technisch möglich uns leisten können, könnte uns davon wegführen, dass wir beim Lernen immer wieder uns Menschen brauchen. Das ist ein Aspekt, auf den ich hinweisen möchte. Wir haben in Corona gesehen, dass, also du hast ja vorhin gesagt, wir reden nicht über Corona, aber trotzdem, ich will nochmal darauf zurückkommen, dass wir Schule als Lernort überschätzt haben und als sozialen Ort unterschätzt haben. Und ich glaube, dass wenn wir mit einer KI-Entwicklung dramatisch schnell weitermachen und die Verlockungen sind da in großer Breite, ja, müssen wir uns darum auch kümmern, was macht uns eigentlich als Menschen hier in der Schule aus im Lernprozess. Und das geht dann bis zu den Lerninhalten weiter. Also wir haben Lerninhalte. Ein Schüler sagte mir, das neue Samsung-Phone, das kann 1:1 simultan übersetzen. Warum lerne ich überhaupt noch Englisch? Hör auf. Das ist doch Quatsch, das brauche ich doch gar nicht mehr. Also die einfachen Sachen, die wir hier nur auferzählen in der Schule, die wir dann irgendwie zurück reproduzieren, die wir aber sonst gar nicht brauchen. Was lernen wir hier eigentlich? Und wenn ich mir dann noch einen halben Schritt weiter vorstelle, es gibt Roboter, die uns Dienstleistungen abnehmen, vom Unkraut jäten über Pakete packen, Haushalt machen, dann kommen wir ganz schnell zu grundsätzlichen Fragen, was uns als Menschen in der Gesellschaft ausmacht, wofür wir was eigentlich lernen wollen. Und ich bin dafür, dass wir unseren Lernbegriff, unseren Bildungsbegriff groß und weit fassen, dass wir miteinander als Gemeinschaft Dinge erleben. Und in die Richtung sollten wir jetzt die richtigen Wegmarken, Wegweiser aufstellen.
Wie nimmst du die Diskussion gesellschaftlich dazu wahr? Also wenn man das so medial verfolgt, hat man immer das Gefühl, es ist immer sehr extrem, ne? Also die einen, die sagen, das ist jetzt toll und damit wird jetzt alles besser und einfacher und günstiger und schneller. Und die anderen sagen, nee, ganz und gar nicht, es ist sozusagen eigentlich der Untergang unserer menschlichen Kultur und so. Wie nimmst du diese Debatte wahr darum?
Ich sehe in dem, was wir an Möglichkeiten haben, große Chancen. Und insofern ist das ein grauer Bereich, also nicht mehr schwarz und nicht mehr weiß, sondern wir sind dazwischen. Und wir können viele Aufgaben an die Maschine, an den Computer, an die Technik abgeben, die wir vorher hatten, die wir haben. Und dazwischen müssen wir uns als Menschen, als Gesellschaft verorten. Wir müssen verstehen, wie diese ganzen Dinge funktionieren, was wir da an Algorithmen drin haben, was uns da für Inhalte präsentiert werden und uns da mündig machen als Menschen, dass wir miteinander Prozesse in der Gesellschaft kritisch diskutieren können und nicht alles an die Maschine abgeben.
An dieser Stelle sei nochmal gesagt, du bist ausgebildeter Mathematik- und Philosophielehrer. Ich fand jetzt diese Kombination irgendwie auch sehr naheliegend für das, was du da tust und für was du ja auch plädierst. Hat das was damit zu tun tatsächlich, dass du aus diesen beiden Richtungen auch irgendwie geprägt bist oder da deine Fixpunkte sind oder ist das alles schon zu lange her?
Nö, das sind ja meine Fächer, die ich wirklich gerne unterrichte. Vielleicht kommt daher so die Vorliebe, das Grundsätzliche anzugehen, die grundsätzlichen Strukturen und die grundsätzlichen Fragen zu stellen. Das ist schon seit einigen Zeiten so, ja, das stimmt.
Du hast in deiner Präsentation, die ich vorab von dir bekommen habe, auch so ein Szenario aufgezeigt, 5+2 Stufen der KI-Entwicklung. Kannst du dazu noch einen Takt sagen? Also ist das eine Art Fahrplan, nenne ich das jetzt mal so ein bisschen verkürzt?
Naja, ich zeige dadurch auf, was es jetzt schon gibt und dass wir jetzt schon einen kleinen Pfad beschritten haben. Also diese Stufen gehen ganz einfach los, dass wir in der Schule eine elektronische Plattform haben und dass wir zum Beispiel über E-Mail kommunizieren. Und auch für mich als Schulleiter ist es dann, das Lehrerzimmer ist 5 Meter entfernt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 7 Meter, ist ja egal. Und da ist die Versuchung da, ach komm, ich schreibe der Kollegin und dem Kollegen schnell eine E-Mail, dann ist das fertig, ist das abgehakt. Und ich gehe nicht rüber und führe das Gespräch mit dem Kollegen. So, und da vernachlässige ich also den menschlichen Kontakt. Nur ein ganz kleines Mini-Beispiel, was wir im Alltag haben. Und ich frage mich, in welcher Schule, in welcher menschlichen Beziehung möchte ich leben? Natürlich ist das sehr effizient, schnell 3 Zeilen zu schreiben und dann ist das fertig und die Sache ist abgehakt und der Kollege hat seine Antwort. Ich könnte aber auch rübergehen, das Gespräch suchen. Das ist so die erste Einstiegsstufe. Und dann können wir über Lernsoftware die nächsten Schritte beschreiten. Also wir setzen die Schüler nicht mehr ans Papier-Workbook, sondern an eine App, wo sie ihre Sachen machen. Und da können sie dann persönliche Hinweise kriegen und persönliche Lernpfade kriegen, was sie jetzt wie zu bearbeiten haben. Dann bin ich raus und die Schüler haben viel passgenaueres Lernprofil. Das ist doch verführerisch, das genau so zu machen. Und durch KI kann ich diese Analysen für jedes Lerngebiet super auf den jeweiligen Schüler zuschneiden. Und dann kriegt er anschließend auch noch automatisiertes Feedback, automatisierte Bewertung und wir sind dann sofort bei der Frage, was sind das eigentlich für Daten, die da entstehen? Gehören die dem Schüler? Gehören die dem Lehrer? Gehören die dem Bildungsanbieter, der dahinter steckt? Also welche Systeme bauen wir uns da auf, in denen wir dann die Daten der Schülerinnen und Schüler haben? Ich glaube, da müssen wir sehr gut hingucken, denn das sind natürlich sehr persönliche Daten, die wir dann nicht mehr in unserem kleinen roten Lehrerbüchlein drin haben, sondern die wir in großen Datenbanken dann von einzelnen Schülerinnen und Schülern drin stecken haben. Ja, dann stelle ich es mir eben im nächsten Schritt, und auch das ist keine Spinnerei, nichts Ausgedachtes vor, dass wir für jeden Schüler virtuelle Assistenten haben können. Auch das gibt es ja schon, dass man also zu bestimmten Themen einen Chatbot für jeden einzelnen Schüler hat, der anstelle eines Lehrers neben dem Schüler sitzt und ihm genau sagt, was er zu tun hat. Jetzt wird es wirklich ein bisschen gruseliger, aber auch das haben wir schon gesehen im Internet, dass wir dann Schüler mit einer Kamera überwachen oder die Mimik uns anschauen. In China gibt es das schon, dass Schüler gefilmt werden. Wir sehen können, welcher Schüler schläft denn da. Und wir können inzwischen durch KI auswerten lassen, ist jemand fröhlich, ist jemand traurig. Und da sehe ich natürlich große Gefahren für uns als Menschheit, dass wir so viele Dinge an Maschinen abgeben. Und das sind jetzt erstmal nur die Dinge, die bereits jetzt schon auf dem Markt sind, die es jetzt schon gibt. Und es kann sein, dass wir dann dadurch, wenn wir diese Entwicklung, diese Techniken weiter in Schule und Bildung reinziehen, uns überhaupt über das Bildungswesen als solches Gedanken machen. Also wo lernt man, wie lernt man, bis hin zu der Frage, was wollen wir eigentlich als Gesellschaft, was junge Menschen, nachdem sie Schule verlassen haben, überhaupt noch können. Meine Frau sagte letztens, wozu überhaupt noch tippen und schreiben? Sämtliche Apps bieten mir jetzt an, eine sehr gute Spracherkennung, eine sehr gute Sprachausgabe, die schon so ein bisschen auch eine Verzögerung und ein Murmeln und ein Hm und ein in der Sprachausgabe hat, sodass man das Gefühl hat, ich spreche mit einem Menschen. Und die Handschriften werden gerade nicht besser in den Schulen, weil die immer weniger schreiben. Die tippen mit ihren Fingern auf den Handys rum. Kann es sein, dass wir also darüber sprechen, dass wir in Zukunft nur noch über Audio uns Lernen aneignen und ausgeben und gar nicht mehr schreiben? Ich mag mir das gar nicht vorstellen, weil es ist so absurd für uns. Aber das liegt alles jetzt gerade in den Techniken, mit denen wir arbeiten. Dass wir in unsere Handys nur noch reinsprechen, kaum noch schreiben. Ja. Und so, das sind Dinge, die wir als Gesellschaft miteinander klären müssen. Welchen Wert das für uns hat und wie wir lernen wollen.
Ja, das glaube ich auch. Also auch eben die Frage, wie wird gelehrt, was wird gelehrt, was wird auch von Schülern gefordert, also was wir bisher sozusagen in unserer Prüfungskultur oder Palette auch so drin haben, auch davon werden ja Sachen dann über Bord fallen. Wodurch ersetzt man sie? Also wie kann ich eine Leistung eines Schülers oder einer Schülerin messen? Das sind alles Fragen, die da dran hängen, die sind ungeheuer spannend und trotzdem ist man manchmal an so einem Punkt, dass wenn jemand so so sehr überzeugt daherkommt und sagt, das ist alles toll und es geht alles besser und das braucht man alles nicht mehr. Oder Fragen stellt wie, wofür brauche ich das dann noch? Dass man natürlich tatsächlich kurz auch wirklich überlegen muss, ja, welchen Wert hat das sozusagen, dass man schreiben kann oder dass man sich trifft mit Menschen. So, also das finde ich, mein Gefühl ist, dass diese Argumentation und dass dieses Plädoyer eben, das, was du ja auch sagst, für eine menschliche Komponente, dass die nicht so selbstverständlich erhalten bleibt. Dafür muss man, glaube ich, kämpfen, oder?
Genau, dafür will ich eben mit dieser kleinen Agentur eintreten. Mein Hauptberuf ist und bleibt Schulleiter-Dasein. Und das, was ich da in dieser Agentur mir ausdenke, ist ins Gespräch kommen mit anderen darüber, weil ich es für wichtig halte, dass wir ethisch-moralische Fragestellungen, wie wir miteinander umgehen wollen, nicht an eine Maschine abgeben dürfen. Es passiert jetzt schon, dass Schüler in Snapchat an den Snapchat-Bot, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, ihre Fragen abgeben. Und du hast da einen Freund in deiner Kontaktliste, dem du auch Fragen stellen kannst. Das können Wissensfragen sein, das können auch persönliche Fragen sein. Du kannst bei ChatGPT auch fragen, soll ich mich selbstständig machen? Und dann gibt es dir eine Einschätzung. Und wenn wir anfangen, unsere ethischen Fragestellungen an eine Maschine abzugeben, sehe ich für uns als Menschheit eine große Gefahr darin, dass wir unsere Mündigkeit in solchen grundlegenden Fragen verlieren. Und das möchte ich nicht, weil ich so eine Freude daran habe, mit anderen Menschen zusammen genau das zu tun.
Toll. Also ganz viel Erfolg mit dieser Idee und hoffentlich viele Menschen, die das so sehen wie du oder die du überzeugen kannst und die du dann irgendwie auch aktivieren kannst, in gleicher Mission loszugehen. Ich glaube, das wäre wünschenswert, denn Schule ist einfach ein Riesensystem und natürlich auch Gesellschaft und sind ja auch keine getrennten Welten. Das hängt ja alles zusammen.
Genau, wir schauen dann ja auf das, was uns gemeinsam Spaß macht, also dass wir zusammen Dinge erleben. Ich glaube, es ist eine sehr kleine Randgruppe, die in ein Stadion gehen und Maschinen dabei angucken. Wir beide gehen ins Fußballstadion und gucken uns das Fußballspiel an, weil das unberechenbar ist, weil das als offenes Spiel vor uns liegt. Und wenn Holstein Kiel dann wieder gewinnt, ist alles gut. Und das macht es eben aus, dass wir als Menschen auch Gemeinschaft erfahren, gemeinsam Dinge erfinden und aufbauen. Und das ist die Freude, die wir im Leben in der Gesellschaft haben. Jetzt habe ich dich zum Verstummen gebracht, weil wir über Fußball reden. Das tut mir leid.
Das kommt gleich noch. Du hast gerade gesagt, du bleibst ja Schulleiter und wirst jetzt nicht hauptberuflich Agenturberater. Aber du wirst ab Sommer eine neue Wirkungsstätte haben als Schulleiter. Magst du uns noch erzählen, wo es hingeht?
Ja, genau. Ich wechsle hier von der wunderschönen Gemeinschaftsschule Nordhof nach Kiel ans Gymnasium. Bin jetzt 8,5, fast 9 Jahre dann im Sommer hier an dieser Schule. Und ja, habe keinen Grund, von hier weg zu müssen. Es ist einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr toll hier. Wir hatten das auch schon in diesem Podcast. Ein tolles, aufgeschlossenes Kollegium, einen sehr engagierten Schulträger. Ganz, ganz tolle Sachen, die man hier machen kann. Und gleichzeitig ist der Gedanke da, ich bin jetzt 49, dass ich noch eine neue Station in meinem Leben ausprobieren möchte. Und das hat sich jetzt so ergeben, dass ich in der Schule in Kiel zum 1.8. anfangen darf. Ein ganz reguläres Verfahren mit einem Wahlausschuss. Und das ist eben auch möglich als Schulleiter. Also man muss nicht als Schulleiter ganze Zeit in einer Schule bleiben. Man darf auch seine Arbeitsstätte auch wechseln. Und das, was ich eben meinen Kolleginnen und Kollegen sage, ihr dürft euch auch beruflich verändern. Wer also Studienleiter werden möchte oder Fortbildner in anderen Kreisen, an der Uni zum Beispiel, arbeiten möchte, dem ermögliche ich das von Herzen gerne. Weil dieser Lehrerberuf ist toll. Der erfüllt uns mit ganz viel und wir erleben es als sinnvoll. Und gleichzeitig kann man eben auch den Gedanken haben, ich möchte noch mehr machen, außer Lehrer sein. So feuere ich meine Lehrer an und sage, ihr dürft auch woanders noch arbeiten. Da finden wir Wege. Und das nehme ich auch für mich in Anspruch, dass ich sage, ich möchte auch noch mal woanders arbeiten, um dann in Kiel in der Schule zu arbeiten.
Ja, dann auch dafür ganz viel Glück, Erfolg und Energie. Ich nehme mal an, du hast dieses Thema, über das wir gesprochen haben, heute künstliche Intelligenz hast du eben im Rucksack. Also auch da wird es wieder neue Entwicklungen geben, die du anstößt oder die du vielleicht von anderen aufnimmst, je nachdem, wie die Dynamik ist. Dafür viel Erfolg. Jetzt kommt die sportliche Frage zum Schluss. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Holstein Kiel die Relegation für die erste Bundesliga erreicht? Ich habe meine Frage etwas geändert, gerade nachdem du schon ausgeholt hast.
Die Relegation erreichen sie nicht, das macht ja der HSV. Ja. Der HSV erreicht die Relegation und Holstein nimmt den ersten oder zweiten Platz.
Okay.
Die kriegen dann ein Problem mit dem Stadion in Kiel, aber das würde man, glaube ich, in Kauf nehmen, wenn man mal ein Jahr lang im großen Teich mitschwimmt und dann wieder absteigt. Aber die Party wäre es wert.
Okay.
Und der HSV?
Na, ich gönne euch den Aufstieg von Herzen und würde nur das Detail ändern, dass der HSV nicht in die Relegation geht, sondern Zweiter wird oder Erster. Ne, sagen wir Zweiter. Wir sind auch, wir können es auch zurückhalten und St. Pauli geht in die Relegation. Das wäre mein Wunsch.
Okay. Wir sprechen uns wieder.
Über die Aussichten können wir ein andermal sprechen. Genau. Über die realistischen Aussichten. Ja, Timo, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die sehr, sehr anregenden Gedanken wieder mal. Alles Gute und bis bald mal wieder. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank. Bis dann.